zur Änderung des Kulturschutzgesetzes. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 30 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache, aber rufe den ersten Redner auf, nachdem hier die Umsetzungen stattgefunden haben. Das ist nun erfolgt, und die, die es noch machen, mögen es bitte zügiger machen, damit wir vorankommen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat für die Bundesregierung Staatsminister Dr. Wolfram Wallmer.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Abgeordnete, Kulturgüter, wir kommen in der Tonalität zu einem ganz anderen Thema. Kulturgüter sind Schätze unserer Identität. Sie sind das Gedächtnis von Nationen und Kulturräumen, und zuweilen sind sie sogar ideelles und manifestes Erbe der Menschheit. Kulturgüter sind aber auch Spiegel unserer selbst und machen fassbar, woher wir kommen, was uns ausmacht und manchmal auch, wo wir hin sollten. Also Verbindungsglieder von Herkunft und Zukunft. Darum gilt, wer Kulturgüter schätzt, der schützt sie eben auch. Das Kulturgutschutzgesetz hat in diesem Sinne viel erreicht. Das Prädikat national wertvoll gilt nun wieder etwas. Für uns besonders wichtige Kulturgüter sind dadurch in Deutschland verblieben. So ging es im vergangenen Jahr um das berühmte Skizzenbuch von Caspar David Friedrich. Aber es wurde zum Beispiel auch die Abwanderung der Briefe Clara Schumanns verhindert oder der Nachlass von Rainer Maria Rilke gesichert. Gleichzeitig haben wir auf Grundlage des Gesetzes nationales Kulturgut aus dem Ausland wieder zurückholen können, zum Beispiel Schriftstücke des Gräflich-Neipergschen Archivs, die gestohlen wurden und in Österreich wieder aufgetaucht waren. Und weil das ebenfalls unsere Verantwortung ist, gab es auch viele Rückgaben aus Deutschland an Herkunftsstaaten weltweit, von Ägypten über Italien bis Mexiko und Guatemala. Das war in dem Jahrzehnt zuvor, als das Gesetz noch nicht in Kraft war, kein einziges Mal der Fall. Das Kulturgutschutzgesetz hat sich also bewährt. Gleichwohl sind manche Fragen der Rechtspraxis ungeklärt geblieben, und das wollen wir nun ändern. Die internationale Zusammenarbeit zwischen den Museen vor allem, Archiven und Bibliotheken, insbesondere beim Leihverkehr, wird erleichtert. Der Handel wird entlastet, und die Verfahrensregelungen für die Länder werden deutlich präzisiert. Die Änderungen bringen damit ein Mehr an Rechtssicherheit und Verhältnismäßigkeit. Kurz: Das Gesetz kommt damit auch ein Stück weit als Entbürokratisierungspaket daher, das Kulturschutzgut für alle Beteiligten einfacher macht. Wir nehmen damit unsere Verantwortung ernst, das kulturelle Erbe, und zwar eigenes und fremdes, zu schützen. Wir schaffen die Grundlage dafür, dass auch kommende Generationen den Reichtum und die Vielfalt von Kultur erleben und verstehen können. Und wir sorgen dafür, dass wichtige Kulturgüter nicht in falsche oder gar kriminelle Hände kommen, sondern als das anerkannt bleiben, was sie sind, Spiegel unserer Geschichte, Träger unserer Identität und Brücken in eine gemeinsame Zukunft. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Als nächstes erteile ich das Wort Dr. Götz Frömming von der AfD.
Herr Präsident, Herr Staatsminister, meine Damen und Herren! Der Schutz von Kulturgütern ist ein Anliegen, das wir teilen. Allerdings stößt dieses hehre Ziel immer wieder auf die Frage, wem gehören kulturell bedeutende Kunstwerke eigentlich? Wir haben in den vergangenen Jahren gelernt, dass jedem Volk ein Recht auf seine Kulturgüter zusteht und diese Kulturgüter gegebenenfalls zurückgegeben werden müssen. Wenn das aber, meine Damen und Herren, für afrikanische Völker gilt, so muss das auch für unser eigenes Volk gelten. Vor 3 Jahren hat unsere ehemalige Außenministerin gemeinsam mit der Bundesbeauftragten für Kultur die sogenannten Benin-Bronzen an den Staat Nigeria übergeben. Der nigerianische Präsident hat sogleich die Eigentumsrechte per Dekret an den amtierenden Oba von Benin und damit in den privaten Besitz der Herrscherfamilie gegeben. In den USA gibt es eine Gruppe von Nachfahren einstiger Sklaven aus Benin. Die Rückgabe der Bronzen hat sie ausdrücklich abgelehnt, und zwar mit den Worten, Zitat, dadurch erhalten die Nachfahren von Sklavenhändlern eine zweite Chance, von der Versklavung von Menschen zu profitieren. Es ist peinlich, dass die Bundesregierung dazu die Hand gereicht hat. Meine Damen und Herren, westliche ethnologische Museen sahen lange ihre Mission darin, solche Kulturgüter zu erhalten, zu erforschen und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Heute ist das alles koloniale Raubkunst, die zurückgegeben werden muss und dann im schlimmsten Fall verschwindet. Kulturschutz kann sehr paradox sein, meine Damen und Herren. Schauen wir mal auf den umgekehrten Fall. Die staatlichen Museen zu Berlin und die preußische Staatsbibliothek lagerten während des Zweiten Weltkrieges große Teile ihrer Bestände an Orte aus, die heute zu Polen gehören. Die bekannteste Sammlung ist die Berlinka, der Preußenschatz, der sich nun in Krakau befindet. Tausende wertvolle mittelalterliche Handschriften sind darunter, Autographen von Luther, Goethe und Schiller, sicherlich deutsches nationales Kulturgut. Meine Damen und Herren, diese Handschriften müssen endlich nach Deutschland zurückkehren und erwarten hier Ihr Engagement, Herr Staatsminister. Weiteres deutsches Kulturgut befindet sich in den Depots und Magazinen in Russland, derzeit schwerer zugänglich, und in den umliegenden Staaten, auch in der Ukraine. Warum hat eigentlich die Bundesregierung nicht im Gegenzug für unsere milliardenschweren Hilfszahlungen an die Ukraine die dort noch befindliche Beutekunst, darunter wertvolle Gemälde und kostbares Porzellan, beispielsweise aus Dresden, zurückgefordert? Auch dieses Kulturgut gehört uns, und wir wollen es gerne wiederhaben. Meine Damen und Herren, eine Anfrage der AfD-Fraktion hat ergeben, dass auch in Georgien noch deutsches Kulturgut lagert. 70.000 Bücher sind im Keller der Universität Tiflis aufgefunden worden. Man hat es der Bundesrepublik Deutschland angeboten, diesen Schatz, aber das Geschenk wurde abgelehnt. Angeblich sei das zu teuer, diese Bücher zu restaurieren. Ich muss mich schon sehr wundern. Vor kurzem hat der Ältestenrat beschlossen, für die Flugreisen der Abgeordneten für Hunderttausende Moore zu vernässen und Kochtöpfe für Ruanda zu bezahlen. Meine Damen und Herren, dieses Geld hätten wir besser für das deutsche Kulturgut, in diesem Fall aus Georgien, nehmen sollen. Meine Damen und Herren, es gäbe noch einige weitere Beispiele, beispielsweise der Paramentenschatz. Hier haben wir ein Kulturgut in den Händen der Kirche. Der Staat hat hier keinerlei Zugriff darauf, und die evangelische Kirche hat entschieden, es einfach zu verschenken. Hier greift leider das vorliegende Gesetz nicht. Wir sehen hier Nachbesserungsbedarf. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend sagen, wir sollten allen Völkern und Nationen das Recht auf die Bewahrung ihrer jeweiligen Kulturgüter zugestehen. Aber wir haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, unsere eigene Kultur zu bewahren und alle Kulturgüter, die das deutsche Volk geschaffen hat. Das sind wir unseren Vorfahren und den Generationen, die nach uns kommen, schuldig. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich erteile als nächstes das Wort dem Abgeordneten Martin Rabanus von der SPD-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Staatsminister, meine Damen und Herren, wenn wir ein altes Manuskript betrachten oder ein Gemälde oder eine architektonische Figur, eine archäologische Figur, dann sind das nicht nur Objekte. Wir sehen Geschichte. Wir sehen, was Menschen gefühlt haben, gedacht haben, ja, geschaffen haben. Und wir sehen uns selbst als Teil unserer Geschichte. Ein Kulturgut ist mehr als ein Objekt. Es ist Geschichte zum Anfassen. Es erzählt, wer wir sind und wofür wir stehen. Kultur ist keine Dekoration. Sie ist Gedächtnis, Identität, kollektives Erbe. Und wer Kulturgüter schützt, schützt Geschichte. Wer sie verliert, verliert Orientierung. Deswegen braucht der Schutz unseres kulturellen Erbes klare Regeln, verlässliche. regeln. Und das Kulturschutzgesetz von 2016 war tatsächlich ein Meilenstein. Es ist damals auch ohne Gegenstimmen im Deutschen Bundestag beschlossen worden. Und die Evaluierung von 2022 hat gezeigt, es hat sich im Grunde bewährt. Und trotzdem gibt es Regelungsbedarf, insbesondere auch aus europäischer Sicht. Deswegen ist dieses Änderungsgesetz ja bereits in der letzten Wahlperiode erarbeitet worden, beraten worden, auch im Deutschen Bundestag angehört worden. Und jetzt kommt die Novelle. Sie kommt zwar spät, wir hätten das gerne noch in der letzten Wahlperiode gemacht, aber sie kommt nichtsdestotrotz noch zur rechten Zeit. Wir benennen in dieser Novelle klar die zuständige Bundesbehörde für Einfuhrgenehmigung, ein Plus an Rechtssicherheit für Museen, Handel und Zoll. Wir ermöglichen mehr Flexibilität. Vorübergehende Ausfuhren dürfen nun bis zu 10 Jahren genehmigt werden. Das hilft, internationale Kooperationen etwa zu stärken. Wir erhöhen die Wertgrenzen bei Sorgfaltspflichten und entlasten damit den seriösen Handel. Wir entwirren unklare Vorschriften, verbessern Rückgabe- und Sicherstellungsregelungen und passen Begriffe und Verfahren an europäische Praxis an. Damit werden wir insgesamt der EU-Verordnung 2019/880 gerecht. Wir machen den Schutz besser und die Anwendung einfacher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Deutsche Kulturrat begrüßt diese Novelle. Die Museen fordern sie und der Handel braucht sie. Dieses Gesetz ist ein gutes Beispiel dafür, wie Kulturpolitik konkret wirkt. Es schützt das Alte, um Neues zu ermöglichen, und wir schaffen die Regeln, die tragen, auch über Ländergrenzen hinweg. Herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Katrin Göring-Eckardt spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, dieses Gesetz ist ein gutes Gesetz. Es hatte schon einmal eine erste Lesung, nämlich im September letzten Jahres. Es gab schon eine Anhörung im Kulturausschuss. Die Kulturszene wollte und will das Gesetz. Die Länder wollen es. Warten sehen, wie es daraus der Kulturausschuss, auch die BKM. Also natürlich werden wir zustimmen, denn die vorgelegte Novelle ist in unserer Regierungszeit entstanden. Und Herr Weimar, es ist gut, wenn Sie auch so gute Vorarbeit aufbauen können. Das ist gutes Handwerk. Und deswegen lieber spät als nie. Das sollten wir machen. Das sollten wir tun. Es geht darum, Kulturgüter zu schützen, Bürokratie abzubauen, keine neue aufzubauen. Alles das ist hier ausgeführt worden. Und das ist gut so. Schließlich wissen wir, wie zentral es ist, europäisch zusammenzuarbeiten, auch in anderen Bereichen. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Meine Damen und Herren, Herr Weimar, kaum waren Sie nominiert, dann mussten Sie sich als designierter Kulturstaatsminister damals noch schon öffentliche Kritik gefallen lassen, selbst in konservativen Medien. Wenn man manches liest, was Sie geschrieben haben, dann sage ich zu Recht. Ich habe auch interessiert gelesen, was Sie aufgeschrieben haben, bin aber immer dafür, 100 Tage Zeit zu geben. Heute sind 16 um, also Sie wissen, wann wir noch genauer darauf schauen, was aus Ihrem Haus kommt. Immerhin wissen wir nun, dass Ihnen die Herzen der Kulturszene nicht automatisch zufliegen, dass Sie beweisen müssen, dass Sie nicht nur was mit Medien können, sondern auch was von Kultur verstehen, vom Flötenchor bis zur Filmförderung. Ich bin sehr gespannt auf diese Zusammenarbeit. Dass Sie sich als Kulturverfechter verstehen, ist eine gute Sache. Und da werden wir an einer Seite kämpfen. Sie haben sich zur Kunst als Tochter der Freiheit bekannt. Und das will ich an dieser Stelle sagen. Ja, Kultur muss frei sein, Kunst muss frei sein, Kulturpolitik, Politik insgesamt muss sich eben auch die Freiheit der Kunst aushalten, also sich Kritik gefallen lassen, diese Kritik sogar fordern. Das gilt für Sie, aber eben auch für uns alle. Und jetzt muss ich einmal zu den Herrschaften auf der rechten Seite etwas sagen. In der letzten Debatte standen Sie noch hier und haben groß behauptet, man müsse die Freiheit für die Theater erringen und ermöglichen. Sie lassen keinen einzigen Moment aus, gegen die Kunst zu polemisieren, sie zu kritisieren, Strafanzeige zu stellen, zu versuchen, Mittel zu kürzen, Kunst einzuschränken. Das, was Sie heute hier gemacht haben, hat dem Ganzen noch eins obendrauf gesetzt. So viel Revanchismus, so viel neuer Nationalismus, so viel Absurdität, so viel Geschichtstitterung, der versucht, die eigene Verantwortung für den Kolonialismus und für die Grauen des Nationalsozialismus nicht nur zu relativieren, sondern ins Gegenteil zu verkürzen. Was erlauben Sie sich eigentlich in diesem deutschen demokratischen Parlament, meine Herren? Meine Damen und Herren, nur eine freie Kultur kann sein, was sie soll, nämlich Lebenselixier, und zwar für alle in unserer Gesellschaft, denn darum geht es. Und ja, Herr Staatsminister, wir werden Sie nicht nur an Worten, sondern auch an den Taten messen. Und wir haben heute hier in dieser Debatte, wo es um ein Gesetz geht, was eine Novelle ist, wo es um Bürokratieabbau geht, schon gesehen, wie weit es gehen kann, dass diese Seite nicht nur einen Kulturkampf erzeugen will, sondern sie glaubt, sie kann das, was unter Freiheit der Kunst zu Recht zu verstehen ist, unter dem, was wir unter Kultur verstehen, auch an Kultur des Zusammenlebens und des Zusammenhaltes in unserem Land, wie man das diskreditiert und auf dem Rücken derjenigen austrägt, die unter uns genügend gelitten haben. Meine Damen und Herren, nein, das ist nicht das, was ich unter Zusammenarbeit, Zusammenhalt und unter Kultur in unserem Land verstehe. Ich glaube, dass die Demokratinnen und Demokraten in diesem Haus und in diesem Land sehr klar sagen werden, was Kultur bedeutet, was Einheit bedeutet und Vielfalt. Und damit haben Sie offensichtlich nichts zu tun. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich erteile David Schliesing für die Fraktion Die Linke das Wort.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Staatsminister, dass der Schutz und die Sicherung von national wertvollen Kulturgütern für die Allgemeinheit verbessert und der illegale Kunsthandel erschwert wird, ist immens wichtig. Kunst ist keine Ware wie jede andere. Die Linke begrüßt daher, dass das Kulturgutschutzgesetz an den EU-Rechtsrahmen angepasst und nach umfassender Prüfung praxisnäher und unbürokratischer gestaltet werden soll. Einige sinnvolle Änderungen wurden ja bereits schon angesprochen. Und ich möchte besonders den Prozess hervorheben, in dem unter Einbeziehung von Sachverständigen und Verbänden im Konsens ein gutes Ergebnis zustande kam. Denn ich würde mir wünschen, dass dieses Verfahren auch in anderen wichtigen kultur- und medienpolitischen Feldern in dieser Wahlperiode zur Anwendung kommt. Denn mit Blick auf den Koalitionsvertrag wäre es angezeigt, insbesondere in der Erinnerungskultur entsprechend zu handeln. Das vorliegende Gesetz tangiert auch die Restitution von NS-Raubkunst. Paragraph 13 des Gesetzes Löschung der Eintragung sieht vor, dass NS-Raubkunst ausgeführt werden darf, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, um es an außerhalb des Bundesgebietes lebende ursprüngliche Eigentümer oder deren dort lebende Rechtsnachfolger zurückzugeben. Solche Fälle gibt es aber bisher jedoch kaum, weil 80 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus kein wirksames Restitutionsgesetz existiert. Und ich erwarte, dass die Koalition ihr diesbezügliches Versprechen im Koalitionsvertrag ähnlich zügig umsetzt, und zwar genauso im Konsens wie im Kulturgutschutzgesetz. Und darüber hinaus gibt es allerdings dringenden Handlungsbedarf, zum Beispiel bei der Beschaffung besserer Arbeitsbedingungen für Kunst- und Kulturschaffende oder für die Einführung einer gerechten gesetzlichen Direktvergütung für Musikstreaming. Denn die Mehrzahl der Künstlerinnen und Künstler kann von ihrer künstlerischen Arbeit nicht leben, auch weil sie an den Gewinnen, die mit ihren Werken erwirtschaftet werden, nur unzureichend beteiligt sind. Und wir fordern Sie auf, das zu ändern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn Kulturgut zu schützen bedeutet, nicht nur Bestehendes zu bewahren, sondern auch diejenigen zu fördern und zu schützen, die Kulturgüter erschaffen, in all ihrer Vielfältigkeit. Denn die Förderung einer vielfältigen und breiten Kulturlandschaft ist der einzige Schutz gegen ideologische Verengungen und Angriffe von rechts. Drohende Mittelkürzungen im Kulturbereich hingegen liefern Kulturakteurinnen und Akteure schutzlos aus. Und im Sinne einer freien und kritischen Gesellschaft müssen wir dem als Demokratinnen und Demokraten entschieden entgegentreten. Und die Linke steht jedenfalls für konstruktive Gespräche bereit. Ich kann Ihnen aber eines versprechen, wir werden, wenn es darauf ankommt, auch um die vielfältige Kulturlandschaft kämpfen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich erteile als nächstes das Wort der Abgeordneten Dr. Anja Weisgerber für die Unionsfraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir liefern. Den Satz habe ich heute Morgen genau an diesem Rednerpult schon einmal gesagt. Da ging es um den wichtigen Ganztagesausbau für Grundschulkinder. Jetzt halten wir als Union wieder Wort, und zwar bei der Novelle des Kulturgutschutzgesetzes. Kultur ist Ausdruck unserer gemeinsamen Werte, unserer Geschichte und unserer Kreativität. Sie stiftet Identität und schafft Orientierung. Sie ist das Fundament unserer Freiheit. Deshalb gilt es, sie um ihrer selbst willen zu schützen und gleichzeitig den internationalen Austausch von Kulturgütern zu ermöglichen. Kulturgüter sind von Bedeutung für das Selbstverständnis unserer Gesellschaft. Daher ist es wichtig, sie zu bewahren, weil sie neben einem ästhetischen Wert auch für den kulturellen Austausch von unschätzbarem Wert sind. Aus Gesprächen mit Museumsleitern, zum Beispiel dem Leiter des Museums Georg Schäfer in meiner Heimatstadt Schweinfurt, weiß ich um die große Bedeutung des internationalen Leihverkehrs für Museen. Daher begrüße ich es sehr, dass mit der Gesetzesnovelle die Regelungen zum Verfahren erleichtert werden. Denn das ist genau das, was wir jetzt in allen Bereichen brauchen: Entbürokratisierung und Deregulierung. Durch die Novelle passen wir das Kulturgutschutzgesetz an das EU-Recht an und vereinfachen es. Das Gesetz hat sich grundsätzlich bewährt, aber die Vereinfachungen sind nötig und sinnvoll. Erstens, wir schaffen mehr Freiräume für den Kunsthandel, ohne das Ziel, den illegalen Handel zu verhindern, aus dem Blick zu verlieren. Zweitens, wir deregulieren und stellen Unschärfen in der Anwendung der bisherigen Regelungen ab. Das bedeutet auch mehr Rechtssicherheit im Interesse der Eigentümer von Kunst- und Kulturschätzen. Drittens, wir sorgen für eine konkrete Entbürokratisierung, damit Komplikationen und politische Verwerfungen mit den Bundesländern in der Umsetzung gar nicht erst entstehen. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Wir alle wollen, dass unsere Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Wir alle wollen, dass der Handel wieder floriert und nicht unter bürokratischen Auflagen ächzt. Das gilt für die Wirtschaft im Allgemeinen, aber auch für den Kunsthandel. Die Änderungen im Kulturgutschutzgesetz sind ein Beitrag, den wir dazu ganz konkret in der Kulturpolitik leisten. Ich bin persönlich davon überzeugt, nur wer in der eigenen kulturellen Identität gefestigt ist, achtet und schätzt auch das kulturelle Erbe fremder Nationen. Die heutige Kunst agiert global, also schützen wir sie auch global. Mit dem neuen Kulturgutschutzgesetz gehen wir als CDU/CSU genau diesen Weg, und das aus Überzeugung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes erteile ich das Wort Matthias Helferich für die AfD.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrte Damen und Herren, ich werde jetzt zur Sache sprechen, Frau Göring-Eckardt, dann können Sie sich von Ihrem Krampf gegen rechts etwas erholen. Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Wenn nun normiert werden soll, dass auch Restitutionsanspruchsteller das Auktionshaus zur Preisgabe der persönlichen Daten der Einlieferer zwingen können, führt dies zwangsläufig dazu, dass unweigerlich indirekter Druck auf verkaufswillige Privatpersonen ausgeübt wird. Der Verkauf verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter ohne Einigung zwischen den heutigen Eigentümern und den Nachfahren der entrechteten Eigentümer ist faktisch unmöglich. Der Staat aber hält sich hierbei schadlos. Er greift zwar nicht in das Eigentum des Kulturgüters, Biogut ein, entwertet es jedoch dahingehend, dass ihm die wirtschaftliche Verwertbarkeit entzogen wird. Dem Eigentümer stehen trotzdem keine Ausgleichsansprüche gegenüber dem Staat zu. Er muss sich mit den Nachfahren einigen, um das verfolgungsbedingt entzogene Kulturgut veräußern zu können. Dass hierbei wohl regelmäßig der Verkaufserlös Einigungsgegenstand sein wird, ist klar. Die Nachfahren der entrechteten Eigentümer werden hierbei in eine Position der Stärke versetzt. Sie können über das Wohl und Wehe der Verhandlung entscheiden und stetig mit dem Ende der Verhandlungen drohen. Mithin hat die Änderung des Kulturschutzgesetzes zu einem Take-it-or-leave-it-Grundsatz geführt. Der aktuelle Eigentümer kann das Kulturgut zwar behalten und vererben, aber es eben nicht dem Markt zuführen. Zudem möchte wohl niemand von sich als einigungsunwilliger Eigentümer von NS-Raubkunst in der Presse lesen und wird sich in Vertragsverhandlungen fügen müssen. Insgesamt erscheint das Kulturgutschutzgesetz als unverhältnismäßig eine Überbürokratisierung eines Marktes, der in Deutschland eh schon verkümmert ist. Profitieren wird nach dem Brexit wohl der französische Kunstmarkt. Gehlen bezeichnete Kultur als das Herausarbeiten von hohen Gedanken und Entscheidungen, die in feste Form gegossen wurden, um nicht nur die Zeit, sondern auch die Menschen zu überstehen. Wer nationales Kulturgut oder Kulturgüter fremder Völker schützen will, braucht mehr als bürokratische Instrumente. Er braucht einen entschlossenen, unverkrampften Zugang zu seinem eigenen kulturellen Erbe. Hieran mangelt es in diesem Haus.
Vielen Dank. Ich erteile der Abgeordneten Nancy Faeser zu ihrer ersten Rede als Bundestagsabgeordneten das Wort.
Danke schön, Herr Präsident, für die nette Einführung. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass die Vorarbeiten der letzten Bundesregierung zum Kulturgutschutzgesetz nun in der neuen Legislaturperiode sehr zügig hier vorgestellt werden. Aber lassen Sie mich noch einmal der Staatsministerin Claudia Roth auch dafür danken für die Vorarbeiten. Denn eins ist klar, meine Damen und Herren, die Länder, die Museen und auch der Kunsthandel brauchen endlich Klarheit darüber, was künftig gilt. Und deswegen bin ich dem neuen Staatsminister, Herrn Dr. Weimer, auch sehr dankbar, dass er so zügig diesen Gesetzentwurf hier vorlegt. Vielen Dank und auf gute Zusammenarbeit. Und es ist gut, dass wir heute keine komplette Neuausrichtung diskutieren, das haben meine Vorrednerinnen vor allen Dingen schon gesagt, sondern gezielt dort nachschärfen, wo es in der Praxis nötig ist, an einem Gesetz, das sich, wie viele schon gesagt haben, insgesamt bewährt hat. Das Kulturgutschutzgesetz wurde 2016 eingeführt. Es legt verbindliche Regelungen fest, etwa zum Schutz vor den Abwandern von Kulturgütern, zur Rückgabe illegal verbrachten Guts und zur Bekämpfung auch des Schwarzmarkts. Geschützt wird sowohl Kulturgut von nationaler Bedeutung für Deutschland als auch solches, das anderen Staaten als schützenswert dort eingestuft wird. Es wurde dann evaluiert, auch das wurde schon gesagt, und auch die notwendigen Änderungen der EU sind eingearbeitet worden. Und es bringt sehr wichtige Verbesserungen für die Praxis. Ziel ist es, internationale Zusammenarbeit zwischen Museen einfacher zu machen, zum Beispiel bei Leihgaben oder gemeinsamen Forschungs- und Restaurierungsprojekten. Dafür wird die Genehmigung zur vorübergehenden Ausfuhr von Kulturgütern in besonderen Fällen künftig nicht nur 5, sondern für bis zu 10 Jahre möglich. Das schafft für alle Planungssicherheit. Und auch ein weiterer wichtiger Punkt ist im Gesetzentwurf enthalten, nämlich die Regeln zur Sicherstellung von Kulturgütern. Zum Beispiel bei unrechtmäßiger Einfuhr werden die Regelungen klarer gefasst. Das hilft nicht nur den Landeskulturbehörden, sondern bringt mehr Rechtsklarheit für alle, die mit diesem Gesetz auch arbeiten. Und gerade in Zeiten globaler Krisen, durch Kriege, durch Naturkatastrophen oder durch unzureichende Infrastruktur, wird doch deutlich, wie verletzlich unser kulturelles Erbe ist. Und deshalb, ich will es noch mal hier hervorheben, Kulturgüter sind eben ein wichtiger Bestandteil unserer Geschichte und unserer Identität. Und ich glaube, das sollte insbesondere der rechte Teil dieses Plenums auch berücksichtigen, dass Kulturgüter eben Ausdruck unserer Geschichte sind und auch dann dementsprechend auch den Schutz derjenigen genießen, die dort verletzt wurden. Und ich bitte doch sehr, dass Sie diese Geschichte auch dabei mit berücksichtigen und es nicht ins Gegenteil verkehren, meine Damen und Herren. Denn, das will ich zum Schluss sagen, der Schutz des Kulturgutes gehört zu den Kernaufgaben eines verantwortungsbewussten Rechtsstaates. Und deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Gesetz. Vielen Dank.
Vielen Dank und Gratulation zu Ihrer ersten Rede als Bundestagsabgeordnete. Das Wort erteile ich für die Unionsfraktion der Kollegin Dr. Ottilie Klein für den letzten Redebeitrag in dieser Debatte.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wer im vergangenen Jahr seinen Blick durch die Jubiläumsausstellung zu Caspar David Friedrich in der Alten Nationalgalerie in Berlin wandern ließ, der begriff schnell: Bei den Werken dieses Künstlers geht es um mehr als um Naturlandschaften. Es geht um Stimmungen und Eindrücke, um eine Gefühlslage, um Identität. Nicht umsonst gelten die Werke Friedrichs als Inbegriff der deutschen Romantik, jener Epoche, die zweifellos ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Identität unseres Landes darstellt. Und so war es nicht weniger als eine Sensation, als eines der wenigen erhaltenen Skizzenbücher Friedrichs nach 200 Jahren auf einer Auktion aufpauchte. Es ist dem von der unionsgeführten Bundesregierung eingeführten Kulturgutschutzgesetz zu verdanken, dass die Berliner Kulturverwaltung die Ausfuhr des sogenannten Karlsruher Skizzenbuches ins Ausland verhindern konnte. An diesem Beispiel wird die Bedeutung des Gesetzes deutlich. Denn das Skizzenbuch ist mehr als ein Kunstobjekt. Es steht hier symbolisch für alle Kunstwerke nationaler Bedeutung und auch für ein Stück Identität unseres Landes, das es in Deutschland zu bewahren gilt. Das Gesetz stellt aber genauso sicher, dass geraubte Kunstschätze nicht in Deutschland verbleiben oder gar nicht erst eingeführt werden. Denn was kaum bekannt ist, muss man an dieser Stelle auch sagen, neben illegalen Drogen und Waffen sind Kunstgegenstände mittlerweile die wichtigste Ware globaler grenzüberschreitender Kriminalität. Mit dem Kulturgutschutzgesetz hat sich die damalige unionsgeführte Bundesregierung dem klar entgegengestellt. 2016 wurde dafür gesorgt, dass Deutschland kein Umschlagplatz für geraubte Kulturgüter wird. Dafür stehen wir als CDU-CSU auch weiterhin uneingeschränkt. Inzwischen wird das Gesetz von allen Seiten befürwortet, gerade auch von Museen und dem Kunsthandel. Die Praxis hat aber auch gezeigt, dass es an der einen oder anderen Stelle durchaus Verbesserungsbedarf gibt. Deshalb wollen wir mit der vorliegenden Novelle die rechtssichere Ausleihe von Kunstobjekten ins Ausland erleichtern und gleichzeitig Bürokratie verringern. Und auch das wurde bereits gesagt, mit diesem Gesetz, mit dieser Novelle setzen wir auch eine EU-Verordnung in nationales Recht um. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Debatte hat gezeigt, über das Ziel dieses Gesetzes sind wir uns weitgehend einig. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich schließe damit die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 219 in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 5, Beratung des Antrags der Fraktion der